RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 18. April 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt unseres Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursiah, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo besucht Deutschland. Präsident Joko Widodo trifft David Cameron in London. Es gibt durch Erdbeben Ecuador keine indonesischen Opfer. Indonesischer Botschafter in Belgien überreichte dem König Philipp Beglaubigungsschreiben. Investoren interessieren sich für Regionen außerhalb der Insel Java. Sony Dwi Kunchoro wurde Sieger beim Singapore Open Turnier. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo und seine Delegation sind gestern in Berlin, Deutschland, angekommen. Sie wurden vom indonesischen Botschafter in Deutschland, Fauzi Bowo, begrüßt. Dabei waren auch der deutsche Botschafter in Indonesien, Georg Witzel, und der stellvertretende Leiter des Staatsprotokolls der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Arzvob Strausenberg, anwesend. Präsident Joko Widodo startet vom 17. bis zum 23. April dieses Jahres einen Besuch in Deutschland ab. Dieser Besuch ist der Teil des Besuches in Europa. Während seines Aufenthaltes in Deutschland traf Präsident Joko Widodo seinen deutschen Amtskollegen Joachim Gauck und die Kanzlerin Angela Merkel. Außerdem wird der Präsident die Vorstandsvorsitzenden der bekannten Unternehmen treffen und dem Indonesisch-Deutschen Geschäftsforum beiwohnen. Präsident Joko Widodo wird ebenso ein Treffen mit der indonesischen Diaspora in Deutschland veranstalten. Der Präsidentensprecher Ari Dwipayana sagte gestern in Berlin, dass Präsident Joko Widodo von Berlin aus seine Reise nach Großbritannien fortsetzen. Bei diesem Besuch wird Präsident Joko Widodo vom Kabinettssekretär Pramono Anung, dem Handelsminister Thomas Lembong und dem Präsidentensprecher Ari Dwipayana begleitet. Der indonesische Präsident Joko Widodo besucht vom 18. bis zum 20. April London. Dieser Besuch dient dazu, die Zusammenarbeit im Bereich der Investition, der Kultur, der Toleranz, der Ausbildung, des Sportes und der kreativen Industrie zu stärken. Morgen wird Präsident Joko Widodo den britischen Ministerpräsidenten David Cameron treffen, um über die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich der Politik, Wirtschaft, sozialen und kulturellen Fragen zu diskutieren. Präsident Joko Widodo wird ebenso eine Rede vom britischen Parlament und den Delegierten der Vereinten Nationen und der Internationalen Maritimen Organisation halten. Am 20. April wird der Präsident die britischen Unternehmer treffen und sie dazu einladen, die Handelszusammenarbeit beider Länder zu intensivieren. Das indonesische Außenministerium gab bekannt, dass es keine indonesischen Staatsbürger gibt, die die Opfer des Erdbebens am letzten Samstag in Ecuador werden. Der Direktor für Schutz der indonesischen Staatsbürger und indonesische Rechtshilfe des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, sagte gestern in Jakarta, dass die indonesischen Staatsbürger in Ecuador in Sicherheit seien. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Quito gebe es in Ecuador etwa 45 indonesische Staatsbürger. Sie wohnen größtenteils im Gebirge, so Lalu Muhammad Iqbal. Ihm zufolge wird die indonesische Botschaft in Quito die Lage der indonesischen Staatsbürger weiter beobachten. Die indonesische Botschaft ruft die indonesischen Staatsbürger auf, immer vorsichtig zu sein und die Reise in die Küste Ecuadors zu verhindern. Sie wird ebenso mit der dortigen Autorität und das Netz der indonesischen Staatsbürger in Ecuador immer koordinieren, um die Lage nach dem Erdbeben zu beobachten. Der indonesische Botschafter im Belgischen Königreich, Yuri Tambrin, hat gestern im Belgischen Königreichpalast dem belgischen König Philipp das Beglaubigungsschreiben überreicht. Die zweite Sekretärin der indonesischen Botschaft in Brüssel, Ade Rina Khaironi Herdianto, sagte gestern nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, der König Philipp freue sich darüber, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Belgien in verschiedenen Bereichen gut entwickelt hätten. Inzwischen sagte Botschafter Yuri Tambrin, dass Indonesien und Belgien harmonische bilaterale Beziehungen hätten. Tambrin hofft, dass beide Länder die Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, des Handels, der Investition, des Tourismus, der Sozialangelegenheiten und der Kultur stärken könnten. Indonesien solle die Initiative für die Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Sicherheit und der Demokratie entwickeln. Nach Angaben der Koordinationsbehörde für Investitionen, BKPM, gehören 4 Provinzen in Kalimantan zu den 10 größten ausländischen Investitionszielen in Indonesien. Dies sei das Ergebnis der Bemühungen der Regierung, auch Regionen außerhalb der Insel Java für internationale Investitionen interessant zu machen, um das Wirtschaftswachstum außerhalb der Insel Java zu steigern. Der BKPM-Leiter Franky Sibarani sagte in Jakarta, dass ausländische Firmen in den 4 Provinzen von Kalimantan vor allem in den Bereichen Bergbau, Nahrungsmittelanbau, Grundmetallindustrie, Metallwarenindustrie und Maschinen, Elektronik investieren. Außerdem gebe es Investitionen im Bau von Siedlungen, Industrieanlagen und Bürogebäude. Franky Sibarani fuhr fort, die Provinzregierungen außerhalb der Insel Java sollten einen Durchbruch in der Konkurrenzfähigkeit mit anderen Gegenden erzielen. Dem indonesischen Badmintonspieler Sony Dwi Kunchoro ist es gestern gelungen, Sieger beim Singapore Open Turnier zu werden. Sony Dwi Kunchoro besiegte im Finale im Singapore Stadion seinen südkoreanischen Gegner Son Wan-ho mit 21 zu 16, 13 zu 21, und 21 zu 14. Dieses Spiel dauerte etwa eine Stunde. Die indonesischen Doppelspielerinnen Gracia Poli'i und Nitya Krisinda wurden bei diesem Treffen auch Sieger, nachdem die Spielerinnen aus Japan Misaki Matsumoto und Ayaka Takahashi das Turnier verlassen haben. Der Rücktritt dieser japanischen Spielerinnen brachte den Sieg und das Spiel für Gracia Poli'i und Nitya Krisinda. Die Gesamtprämie dieses Turniers beträgt 350.000 US-Dollar. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.043,70 Rupiah. Die Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.241 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Das Für und Wider über die Rückgewinnung des Golfes Jakarta. Die Rückgewinnung des Golfes Jakarta ist jetzt ein warmes Thema zu diskutieren, nachdem die Indonesische Anti-Korruptionskommission KPK in Bezug auf die Rückgewinnung des Golfes Jakarta den Abgeordneten M. Sanusi festgenommen hat, da er das Schmiergeld bekam. Die Rückgewinnung des Golfes Jakarta ruft das Für und Wider in der Gesellschaft hervor. Die einfachen Leuten, die hochrangigen Stadtbeamte, die Abgeordneten und die Beobachter haben den Meinungsunterschied über die Rückgewinnung des Golfes Jakarta. Verschiedene Persönlichkeiten wie die Unternehmer und der Gouverneur von Jakarta, Basuki Cahayapurnama, verwickeln sich in das Geruch der Rückgewinnung des Golfes Jakarta. Jetzt ist es unsicher, ob man dieses Megaprojekt fortsetzen wird. Die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Puji Astuti und die Abgeordneten von der See- und Fischereikommission stimmten darin überein, das Rückgewinnungsprojekt zu stoppen. Der indonesische Minister für die Planung der nationalen Entwicklung, Sofian Jalil, und Gouverneur von Jakarta, Basuki Cahayapurnama, möchten aber das Megaprojekt in Nordjakarta fortsetzen. Das Rückgewinnungsprojekt des Golfes Jakarta begann, da die Provinzregierung Jakartas 17 künstliche Inseln an der Nordküste Jakartas zurückgewinnen möchte. Gouverneur Basuki zufolge wird die Rückgewinnung des Golfes Jakarta die Vorteile für die Provinzregierung Jakartas bringen. 45% von den Flächen, die zurückgewonnen werden, werden der Provinzregierung Jakartas gehören. Die Provinzregierung Jakartas wird darauf die öffentlichen und sozialen Einrichtungen bauen. Außerdem wird die Provinzregierung Jakartas den Beitrag in Form von 5% der gesamten zurückgewonnenen Flächen bekommen. Einige Kreise sind der Meinung, dass das Rückgewinnungsprojekt das Recht und die Regeln verletzt. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla machte sogar den Vorschlag, dass man dieses Bauprojekt vorläufig stoppen sollte, bis die Regierung das Bauprojekt fertig überprüft und richtigen Rechtsgrund für dieses Bauprojekt finden kann. Yusuf Kalla rief dazu auf, alle Rechtsaspekten, die mit der Rückgewinnung des Golfes Jakarta zu tun haben, zu überprüfen. Yusuf Kalla gab zu, dass er und die indonesische Forst- und Umweltministerin Siti Nurbaya dieses Problem erörtert haben.
Die Umweltschutzaktivisten haben mehrmals über das Rückgewinnungsprojekt des Golfes Jakarta sich beschwert. Die Umweltschutzaktivisten sind davon überzeugt, dass die Rückgewinnung von 17 künstlichen Inseln das Ökosystem der Umwelt am Golf Jakarta zerstören kann. Es ist sehr zu hoffen, wenn man das Rückgewinnungsprojekt des Golfes Jakarta fortsetzen würde, wird die Rückgewinnung die Vorteile nicht nur für die Provinzregierung Jakartas, aber auch für alle Bürger in Jakarta bringen. Man muss verhindern, dass die Interesse des Volkes und das Ökosystem zugunsten der Entwicklung und der Fortschritte der Stadt Jakarta zum Opfer fallen. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse am 18. April. Wie folgt. 1942. Die Amerikaner starten im Pacific Creek überraschend einen von James Harold Doolittle geplanten Luftangriff auf Tokio. Der Doolittle Raid verursacht vergleichsweise wenig Schaden, führt aber zur Entwicklung des Ballonbombenprojekts in Japan. Doolittle Raid ist die Bezeichnung eines Überraschungsangriffs der Luftstreitkräfte der US Armee am 18. April 1942 auf Tokio. Diese Operation im Zweiten Weltkrieg während des Pazifikkriegs wurde nach ihrem militärischen Leiter Lieutenant Colonel James H. Doolittle benannt. Es war der erste Angriff auf die japanischen Heimatinseln in diesem Krieg und diente vor allem der psychologischen Kriegführung. Die Operation Vengeance, Englisch für Rache, war ein von den Amerikanern während des Pazifikkriegs gestartetes Unternehmen auf den Salomonen. Es fand am 18. April 1943 statt und führte zum Tod des japanischen Admirals Yamamoto Isoroku. Yamamoto galt bei den Amerikanern als der verantwortliche Admiral für den Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Als den Amerikanern eine Inspektionsreise des Admirals nach Bougainville durch das Abhören und Dekodieren eines japanischen Funkspruchs in allen Zeitabschnitten bekannt wurde, entschieden sich die Admirale Chester W. Nimitz und William F. Halsey, einen Angriff auf Yamamoto auszuführen. Eine Staffel Langstreckenjäger, die von Henderson Field auf Guadalcanal startete, führte den Plan aus und schoss den Bomber mit dem japanischen Admiral an Bord nahe dem Flugfeld von Buin ab. Mit Yamamoto starben zwei Konteradmirale, sein Sekretär und der Pilot der Maschine. Das Erdbeben von San Francisco im Jahre 1906 erschütterte die Küste Nordkaliforniens am 18. April 1906 und gilt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In San Francisco kamen durch das Beben und die anschließend ausgelösten Feuer nach offiziellen Angaben rund 3000 Menschen ums Leben, und es gab viele Verletzte. Die weitgehend akzeptierte Schätzung der Stärke des Bebens liegt bei 7,8 auf der Momenten-Magnitudenskala. Andere Quellen ermitteln Werte von 7,7 Oberflächenwellen-Magnitudenskala bis zu 8,4 Richterskala. Das Epizentrum des Hauptbebens lag etwa 3 Kilometer von der Stadt entfernt in Meer nahe Musel Rock. Das Beben erschütterte die Gegend entlang der San Andreas Verwerfung Nord, wie südwärts 477 Kilometer weit. Eine Erschütterung wurde von Oregon bis Los Angeles wahrgenommen, sowie bis nach Nevada. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Die Auslandsreise des Präsidenten Joko Widodo nach Europa. Indonesien steigert die Zusammenarbeit mit einigen Ländern weiter. Es ist eine der Bemühungen, um die indonesische Außenpolitik frei und aktiv zu verwirklichen. Dazu macht der indonesische Präsident Joko Widodo vom 17. bis 23. April 2016 die Auslandsreisen in einige europäische Länder wie Deutschland, Großbritannien, Belgien und die Niederlande. Am Sonntagsmorgen sind Präsident Joko Widodo, der Kabinettssekretär Pramono Anung, der Handelsminister Thomas Lembong und der Präsidentschef Sonderstab Ari Dwi Payana von dem Hafen Halim Perdana Kusuma Jakarta nach Berlin geflogen. Das Präsidentschef Kommunikationsteam Ari Dwi Payana erklärte, dass der offizielle Dienstbesuch des Präsidenten dazu diene, die Einladung von den Staatsoberhäuptern der europäischen Länder zu erfüllen. Bei seinem diesmaligen Besuch in Europa hat Präsident Joko Widodo zwei Agenden, und zwar die Wirtschaftszusammenarbeit und die Kampagne für die Toleranz. Ari Dwi Payana erklärte weiter, dass die Europäische Union einer der traditionellen strategischen Partner Indonesiens sei, um vor neuen globalen Herausforderungen zu stehen. Indonesien wird der Handels-, Investitions-, Maritim- und Wasserversorgungszusammenarbeit den Vorrang geben. Die Europäische Union ist einer der Hauptpartner Indonesiens im Handels- und Investitionsbereich. Der Handelswert zwischen Indonesien und der Europäischen Union im Jahre 2015 erreichte 26,14 Milliarden US-Dollar. Die Europäische Union ist damit der viertgrößte Handelspartner Indonesiens. Die Investoren aus der Europäischen Union sind die drittgrößte mit dem Investitionswert von 2,25 Milliarden US-Dollar im Jahre 2015. Während des fünftägigen Staatsbesuchs wird Präsident Joko Widodo die Staatsoberhäupter in Europa aufrufen, inmitten des Extremismus und des Terrorismus über die digitalen und sozialen Medien die Toleranz und Friedenswerte zu verbreiten. Der indonesische Handelsminister Thomas Lembong erklärte, eines der Ziele dieses Staatsbesuchs sei, die Verhandlung über den umfassenden wirtschaftlichen Partnerschaftsvertrag CEPA zwischen Indonesien und der Europäischen Union zu erledigen. CEPA ist eine gigantische Zusammenarbeit, in die 28 Mitglieder der Europäischen Union sich verwickeln. Der indonesische Außenminister A.M. Fahir brachte zum Ausdruck, dass der Besuch des Präsidenten in Europa diene dazu, die Partnerschaft mit der Europäischen Union zu verstärken und der Welt Indonesien als ein offener und der Welt Indonesien als ein offenes und konkurrenzfähiges Land zu zeigen. Soweit im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo und seine Delegation sind gestern in Berlin, Deutschland, angekommen. Sie wurden vom indonesischen Botschafter in Deutschland, Frau Sibowo, begrüßt. Dabei waren auch der deutsche Botschafter in Indonesien, Jörg Witzel, und der stellvertretende Leiter des Staatsprotokolls der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Archbob Strausenberg, anwesend. Präsident Joko Widodo startet vom 17. bis zum 23. April dieses Jahres einen Besuch in Deutschland ab. Dieser Besuch ist der Teil des Besuches in Europa. Während seines Aufenthaltes in Deutschland traf Präsident Joko Widodo seinen deutschen Amtskollegen Joachim Gauck und die Kanzlerin Angela Merkel. Außerdem wird der Präsident die Vorstandsvorsitzenden der bekannten Unternehmen treffen und dem Indonesisch-Deutschen Geschäftsforum beiwohnen. Präsident Joko Widodo wird ebenso ein Treffen mit der indonesischen Diaspora in Deutschland veranstalten. Der Präsidentensprecher Ari Dwipayana sagte gestern in Berlin, dass Präsident Joko Widodo von Berlin aus seine Reise nach Großbritannien fortsetzen. Bei diesem Besuch wird Präsident Joko Widodo vom Kabinettssekretär Pramono Anung, dem Handelsminister Thomas Lembong und dem Präsidentensprecher Ari Dwipayana begleitet. Der indonesische Präsident Joko Widodo besucht vom 18. bis zum 20. April London. Dieser Besuch dient dazu, die Zusammenarbeit im Bereich der Investition, der Kultur, der Toleranz, der Ausbildung, des Sportes und der kreativen Industrie zu stärken. Morgen wird Präsident Joko Widodo den britischen Ministerpräsidenten David Cameron treffen, um über die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich der Politik, Wirtschaft, sozialen und kulturellen Fragen zu diskutieren. Präsident Joko Widodo wird ebenso eine Rede vom britischen Parlament und den Delegierten der Vereinten Nationen und der Internationalen Maritimen Organisation halten. Am 20. April wird der Präsident die britischen Unternehmer treffen und sie dazu einladen, die Handelszusammenarbeit beider Länder zu intensivieren. Das indonesische Außenministerium gab bekannt, dass es keine indonesischen Staatsbürger gibt, die die Opfer des Erdbebens am letzten Samstag in Ecuador werden. Der Direktor für Schutz der indonesischen Staatsbürger und indonesische Rechtshilfe des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, sagte gestern in Jakarta, dass die indonesischen Staatsbürger in Ecuador in Sicherheit seien. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Quito gebe es in Ecuador etwa 45 indonesischen Staatsbürger. Sie wohnen größtenteils im Gebirge, so Lalu Muhammad Iqbal. Ihm zufolge wird die indonesische Botschaft in Quito die Lage der indonesischen Staatsbürger weiter beobachten. Die indonesische Botschaft ruft die indonesischen Staatsbürger auf, immer vorsichtig zu sein und die Reise in die Küste Ecuadors zu verhindern. Sie wird ebenso mit der dortigen Autorität und das Netz der indonesischen Staatsbürger in Ecuador immer koordinieren, um die Lage nach dem Erdbeben zu beobachten. Der indonesische Botschafter im Belgischen Königreich, Yuri Tambrin, hat gestern im Belgischen Königreichspalast dem belgischen König Philipp das Beglaubigungsschreiben überreicht. Die zweite Sekretärin der indonesischen Botschaft in Brüssel, Ade Rina Khaironi Herdianto, sagte gestern nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, der König Philipp freue sich darüber, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Belgien in verschiedenen Bereichen gut entwickelt hätten. Inzwischen sagte Botschafter Juri Tamrin, dass Indonesien und Belgien harmonische bilaterale Beziehungen hätten. Tamrin hofft, dass beide Länder die Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, des Handels, der Investition, des Tourismus, der Sozialangelegenheiten und der Kultur stärken könnten. Indonesien solle die Initiative für die Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Sicherheit und der Demokratie entwickeln. Nach Angaben der Koordinationsbehörde für Investitionen, BKPM, gehören 4 Provinzen in Kalimantan zu den 10 größten ausländischen Investitionszielen in Indonesien. Dies sei das Ergebnis der Bemühungen der Regierung, auch Regionen außerhalb der Insel Java für internationale Investitionen interessant zu machen, um das Wirtschaftswachstum außerhalb der Insel Java zu steigern. Der BKPM-Leiter Frankie Sibarani sagte in Jakarta, dass ausländische Firmen in den 4 Provinzen von Kalimantan vor allem in den Bereichen Bergbau, Nahrungsmittelanbau, Grundmetallindustrie, Metallwarenindustrie und Maschinen, Elektronik investieren. Außerdem gebe es Investitionen im Bau von Siedlungen, Industrieanlagen und Bürogebäude. Frankie Sibarani fuhr fort, die Provinzregierungen außerhalb der Insel Java sollten einen Durchbruch in der Konkurrenzfähigkeit mit anderen Gegenden erzielen. Dem indonesischen Badmintonspieler Sony Dwi Kuncoro ist es gestern gelungen, Sieger beim Singapore Open Turnier zu werden. Sony Dwi Kuncoro besiegte im Finale im Singapore Stadion seinen südkoreanischen Gegner Son Wan-ho mit 21:16, 13:21 und 21:14. Dieses Spiel dauerte etwa eine Stunde. Die indonesischen Doppelspielerinnen Grecia Polii und Nitya Krisinda wurden bei diesem Treffen auch Sieger, nachdem die Spielerinnen aus Japan Misaki Matsumoto und Ayaka Takahashi das Turnier verlassen haben. Der Rücktritt dieser japanischen Spielerinnen brachte den Sieg und das Spiel für Grecia Polii und Nitya Krisinda. Die Gesamtprämie dieses Turniers beträgt $350,000. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.043,70 Rupiah. Die Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.241 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz Sulawesi zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, kürzlich auf der Bevölkerung von Bajo Bodua im Amtsbezirk Marosbau, dem Bezirk Maros in der Provinz Südsulawesi, die Tradition Katoboko aus. Die Veranstaltung fand im Komplex des Palastes Balalompoa des Königreiches Marosu in Bajo Bodua statt. Dieser Palast ist ein traditionelles Pfarrhaus. Katoboko bedeutet auf lokaler Sprache Reisente mit großem Bündel und wird jährlich im Königreich Adat Marosu gefeiert. Es ist das älteste Königreich in Maros. Für die dortige Bevölkerung dient die bisher noch erhaltene Katoboko-Tradition dazu, Gott für die jährliche Ernte zu danken und um Einheit und gegenseitige Hilfe zu gewährleisten. Bevor der Höhepunkt der Katoboko-Tradition durchgeführt wird, finden einige Rituale im Vorfeld statt. Es sind Treffen und gemeinsame Gebete, damit die Ernte reibungslos durchgeführt wird. Zum Höhepunkt dieses Festes versammelt sich die Bevölkerung von Barusu auf dem Reisfeld in Bajo Bodua und alle Teilnehmer ernten gemeinsam den Reis. Das Feld hat die Größe von 1000 Quadratmetern. Es ist das sogenannte Adat-Reisfeld, auf dem man jährlich die Reispflanze Art Aselapang anpflanzt. Aselapang ist eine lokale Reisart und wird seit 100 Jahren gezüchtet. Man hat zurzeit Schwierigkeiten, diese Reisart zu finden, da sie mit modernen Arten, die eine kürzere Wachstumszeit haben und leichter zu verarbeiten sind, nicht konkurrieren kann. Für die Bevölkerung Marosu ist Aselapang nicht nur die lokale Reisart, sondern auch der Standard der Anpflanzung und der Ernte für Dutzende von Hektar Reisfelder im Umkreis. Die Landwirte dürfen keinen anderen Reis anpflanzen, bevor Aselapang angepflanzt wird. Dieses Verbot gilt auch für die Ernte. Der Aselapang Reis wird mit einem traditionellen Reisentegerät namens Anyani oder Ketam eingesammelt. Der Reisstang wird nach der Ernte in zwei große und kleine Bündel geteilt. Man bindet 12 kleine Reisbündel, die paarweise zusammengebunden werden. Jedes Bündel ist 5 kg schwer. Die großen Bündel besteht aus zwei Teilen. Jedes großes Bündel ist 100 kg schwer. Jedes großes Bündel wird mit Rattan zusammengebunden. Diese zwei Bündel werden mit Bambus zu mehreren Personen getragen. Das kleine Bündel wird von einer Person getragen. Alle Reisbündel werden zur Straße gebracht. Dort werden diese Reisbündel mit Blumen und verschiedenen Pflanzen verziert und in einem Umzug nach Balalompoa etwa 1 Kilometer vom Reisfeld getragen. Während des Umzugs nach Balalompoa tragen Menschen aus der Bevölkerung abwechselnd die großen Reisbündel laufend und fröhlich. Wenn sie im Palast Balalompoa angekommen sind, werden die Reisbündel von Adat Marosu und Faris Karaeng Sioja des 24. Königreiches begrüßt. Dabei spielt man Musikinstrumente wie die Trommel Dedang, den Gong und die sogenannte Flöte von Makassar Pui Pui. Die Reisbündel werden dann nach Balalompoa gebracht. nachdem die Prozession von Katoboko durchgeführt wurde, genießen die dazu eingeladenen Gäste und die Teilnehmer des Umzugs gemeinsam die servierten Speisen. Dabei essen sie den Reis Asilapang. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Tradition Katoboko. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Herzlich willkommen, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Kehilangan Jam Tangan oder auf Deutsch Armbanduhr verlieren. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Verlieren auf Indonesisch Kehilangan. Kehilangan. Die Armbanduhr auf Indonesisch Jam Tangan. Jam Tangan. Yet of Indonesisch sekarang, sekarang. Nichta of Indonesisch tidak ada, tidak ada. Sicher of Indonesisch yakin, yakin. Tragen of Indonesisch memakai, memakai. Dasgeschenk of Indonesisch kado, kado. Der Kollege of Indonesisch sahabat, sahabat. Beliebt of Indonesisch favorit, favorit. Die Zahlen of Indonesisch angka, angka. Ein bisschen groß of Indonesisch agak besar, agak besar. Sehen of Indonesisch lihat, lihat. Deutlich of Indonesisch jelas, jelas. Die Brille of Indonesisch kacamata, kacamata. Untersuchen of Indonesisch periksa, periksa. Das Auto of Indonesisch mobil, mobil. Vielleicht of Indonesisch mungkin, mungkin. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Kehilangan Jam Tangan, Armbanduhr verlieren zwischen Anna und Nita dargestellt. Ich werde wie immer jeden Satz zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie den Satz wiederholen. Nita, warum bist du so unsicher aussehend? Auf Indonesisch. Nita, kenapa kamu kelihatannya bingung? Nita, kenapa kamu kelihatannya bingung? Ich habe meine Armbanduhr verloren. Auf Indonesisch. Saya kehilangan jam tangan. Saya kehilangan jam tangan. Ich denke, dass ich gerade eine Armbanduhr trage. Auf Indonesisch. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. Es ist aber jetzt nicht da. Auf Indonesisch. Tetapi sekarang tidak ada. Tetapi sekarang tidak ada. Bist du sicher, du trägst eine Armbanduhr? Auf Indonesisch. Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? Ya, ich bin sicher. Ich trage Armbanduhr. Auf Indonesisch. Ya, saya sangat yakin memakai jam tangan. Ya, saya sangat yakin memakai jam tangan. Dan jene Armbanduhr ist das Geschenk von meinem Kollegen. Auf Indonesisch. Karena jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. Karena jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. Es ist meine beliebte Armbanduhr. Auf Indonesisch. Itu jam tangan favorit saya. Itu jam tangan favorit saya. Die Zahlen sind ziemlich groß. Auf Indonesisch. Karena angkanya agak besar. Karena angkanya agak besar. Dadurch kann ich die Zahlen ohne Brille deutlich sehen. Auf Indonesisch. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. Sie im Auto. Auf Indonesisch. Coba kamu periksa di mobil. Coba kamu periksa di mobil. Vielleicht ist es im Auto. Auf Indonesisch. Mungkin jatuh di mobil. Mungkin jatuh di mobil. Gut, hoffentlich ist die Armbanduhr da. Auf Indonesisch. Baiklah. Semoga jam tangan itu tidak hilang. Baiklah, semoga jam tangan itu tidak hilang. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Kehilangan jam tangan. Armbanduhr verlieren. Wir hoffen, dass Sie Indonesisch durch dieses Programm besser lernen könnten. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Popsängerin Novia Kolopaking vor. Liebe Zuhörer, Bevor wir noch via Kolopaking näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Kembali oder auf Deutsch zurück. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Novia Kolopaking war eine indonesische Popsängerin in den 90er Jahren populär. Die Lieder von Novia Kolopaking waren ein Hit und diese Lieder stellen oft in einigen Privatrestaurants Tulang. Die Lieder von Novia Kolopaking waren ein Hit und diese Lieder stellen oft in einigen Privatradiostationen vor. Eines davon ist Asmara oder auf Deutsch Liebe. Seit ihrer Kindheit war sie schon aktiv in den indonesischen Filmwelt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Novia Kulpaking mit dem Titel Asmara oder auf Deutsch Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns
im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.